Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 15: Problemlösen, Paradigmen und Methoden. Ein Zitat: The truth is that no method will provide a panacea. Different methods have different advantages and disadvantages, and by using multiple methods, one capitalizes on the strengths of the methods while helping to minimize the effects of their weaknesses. Die methodisch saubere Erfassung von Denken und Problemlösen steht vor dem Problem, dass Denken als dem Handeln entgegengesetzt und damit als zutiefst innerlicher Prozess im Unterschied zum äußerlichen sichtbaren Verhalten steht. Wie kaum ein anderes Phänomen ist es damit schon von seinem Gegenstand her der direkten Beobachtung entzogen. Dies zwingt zu einer Reflexion über Erfassungs- und Erhebungsmethoden, die nachfolgend in wichtigen Auszügen wiedergegeben wird. Abschnitt 15.1 Über Methoden allgemein. Methoden sind Hilfsmittel, die den Zugang zu einem Gegenstandsbereich erschließen, so wie Mikroskop und Fernrohr in der Wissenschaftsgeschichte zu einer Ausdehnung des Gegenstandsbereichs naturwissenschaftlicher Forschung geführt haben, so sind etwa Aufgaben wie der Turm von Hanoi oder computersimulierte Szenarien für die Problemlöseforschung sehr hilfreich, da sie standardisierte Anforderungen mit neuen Eigenschaften herstellen und damit Denken und Problemlösen in spezifischer Weise verhaltensnah untersuchbar machen. Da der Behaviorismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Untersuchung nicht beobachtbarer Prozesse radikal ablehnte, war sehr bald die Suche nach solchen Messinstrumenten angesagt, bei denen innere Vorgänge zu äußerlich sichtbaren Verhaltensweisen führten. Die Einsichtsprobleme der Gestaltpsychologie boten sich hierfür kaum an, da sie meistens in einem Schritt von der Aufgabenstellung zur Lösung führten. In Klammern, Aufgaben mit Trick, wie zum Beispiel Streichholzaufgaben, bei denen durch Umlegen eines Hölzchens eine Gleichung stimmig gemacht wird. Gesucht waren Aufgaben, bei denen sich der Lösungsprozess in objektivierbaren Zwischenschritten manifestierte. In Klammern, zum Beispiel der Turm von Hanoi, bei dem der Weg vom Ausgangs- zum Zielzustand als Lösungsweg protokolliert wird. Methoden erscheinen uns in diesem Kapitel in zweierlei Form. Zum einen als allgemeine Untersuchungsmethoden, in Klammern wie zum Beispiel das laute Denken, und zum anderen als spezielle Paradigmen, die ganz bestimmte Aktivitäten fordern, in Klammern wie zum Beispiel Scheibenbewegungen beim Turm von Hanoi. Abschnitt 15.2 Verbale Daten Introspektion und lautes Denken. Denken und Sprache hängen so eng zusammen, dass der griechische Philosoph Aristoteles vor 2500 Jahren Denken als das innere Gespräch der Seele mit sich selbst bezeichnete. Normalerweise bekommt dies die Außenwelt nicht mit, da wir beim Denken die Artikulation unterdrücken. Manchmal ist es aber geradezu erwünscht, wenn bei schwierigen Problemen laut gedacht wird. Aufforderungen zum lauten Denken kommen in der Problemlöseforschung immer wieder vor. Einer der naheliegenden Zugänge zu Denkprozessen ist daher derjenige, über die bewussten Erlebnisse, die entweder als Introspektion nur für die erste Person Singular, in Klammern ich, also rein privat, erfahrbar sind, oder als lautes Denken eine auch für Dritte nachvollziehbare Verhaltensspur hinterlassen. Die Introspektion ist in der modernen Forschung wegen ihrer maximalen Subjektivität verpönt. Es bestehen keinerlei Möglichkeiten einer objektiven Prüfung. Das laute Denken, bei dem die während einer Problembearbeitung ablaufenden Denkprozesse kontinuierlich verbalisiert werden, erscheint insofern besser geeignet, als die den Denkakt begleitenden spontanen Äußerungen objektives Ausdruckverhalten darstellen. Abschnitt 15.2.1 Erhebungsvarianten des lauten Denkens. Erickson und Simon, in Klammern, Vergleiche 1993, haben die Bedingungen benannt, unter denen eine Verbalisierung des Denkens die geringste Störung bedeutet, nämlich dann, wenn das innere Sprechen nur vokalisiert wird, wie zum Beispiel bei einer Rechenaufgabe der Art 13x6. Hier könnte die Artikulation lauten, 6x3 macht 18, 8 hin, 1 im Sinn, 6 mal 1 gibt 6, plus 1 gibt 7, macht 78. Die Verbalisierung stellt keine introspektive Analyse des Rechenvorgangs dar, sondern beschreibt lediglich die ablaufenden Schritte. Auf dieser Ebene kommt es allenfalls zu einer Verlangsamung des Denkprozesses, eine Störung durch die Verbalisierung wird von Erickson und Simon jedoch ausgeschlossen. Anders sieht dies aus, wenn Versuchspersonen instruiert werden, ihre Gedanken zu erläutern und sorgfältig zu beschreiben. Derartige Instruktionen führen zu Veränderungen beim Vorgehen und stören damit den zu beobachtenden Prozess erheblich. Abschnitt 15.2.2 Validität verbaler Daten. Die Tatsache, dass die Instruktion zur fortlaufenden Verbalisierung ablaufender Denkinhalte die Aufgabenbearbeitung weder in ihrem Ablauf noch in der Geschwindigkeit stört, garantiert für sich genommen noch keine brauchbaren Daten. Allerdings lässt sich die Validität durch Aufgabenanalysen belegen, wonach etwa im obigen Zahlenbeispiel die genannten Zwischensummen durchaus mit einer der üblichen Multiplikationsstrategien verträglich sind. Allerdings darf keine perfekte Übereinstimmung zwischen Gedanken und Verbalisierungen erwartet werden, da zum einen nicht alle bewussten Gedanken verbalisiert werden und zum anderen aufgrund von Routine bzw. Expertise einige Schritte nicht mehr bewusstseinspflichtig sein dürften, somit nicht verbalisiert werden können und unbewusst ablaufen. Daher ist zur Validitätssteigerung auf zusätzliche Datenquellen wie Reaktionszeiten, Fehlerraten, Blickbewegungsmuster oder auch Hirnaktivität zurückzugreifen. Abschnitt 15.3 Verhaltensdaten. Sequentielle Problemstellungen, computersimulierte Probleme und Blickbewegungen. Dass man zur Erfassung von Denkprozessen auf Verhaltensdaten zurückgreift, mag paradox erscheinen. Wie kann ein interner und höchst privater Prozess wie das Denken im Verhalten sichtbar gemacht werden? Die Antwort auf diese Frage lautet, dass natürlich nicht das Denken selbst sich als Verhalten manifestiert, sondern vielmehr die das Denken begleitenden Konsequenzen in Erscheinung treten. Auf drei solcher das Denken flankierenden Verhaltensäußerungen wird näher einzugehen sein. Sequentielle Problemstellungen, bei denen die Lösung eines Problems das Durchlaufen vieler äußerlich sichtbarer Zwischenschritte erforderlich macht. Computersimulierte Probleme, die eine Ausdehnung des Gedankens sequentieller Problemlösung im Medium des Computers anstreben und Blickbewegungen, die als ein Fenster zu Denkprozessen angesehen werden dürfen. Dass selbst Gesten einen Bezug zum Denken haben und als Indikator genutzt werden können, macht Golden Meadow, in Klammern Vergleiche 2006, deutlich. Darauf wird hier jedoch nicht näher eingegangen. Abschnitt 15.3.1 Sequentielle Problemstellungen. Die Verwendung sequentieller Problemstellungen stellt den Versuch dar, den Lösungsweg zwischen Ausgangs- und Zielsituation durch eine Reihe von Zwischenzuständen sichtbar zu machen. Die Versuchsperson wird durch das Erhebungsverfahren regelrecht gezwungen, auf dem Weg vom Ausgangs- zum Zielpunkt Spuren zu hinterlassen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Turm von Hanoi, in Klammern TVH, den einige als die Drosophila der frühen Problemlöseforschung bezeichnen. Die gemeine Fruchtfliege, in Klammern Drosophila melanogaster, ist bei den Genetikern als Versuchstier sehr beliebt, da sie sich rasend schnell vermehrt und daher Mutationen rasch erkannt und erforscht werden können. In ähnlicher Weise macht sich der Turm von Hanoi dadurch nützlich, dass er bei einer Vielzahl von Personen, gesunde ebenso wie neuropsychologisch auffällige, Kinder ebenso wie Erwachsene oder Alte, Deutsche ebenso wie Japaner oder Südamerikaner, Problemlöseprozesse erkennbar und damit untersuchbar macht. Die Grundsituation besteht darin, dass eine bestimmte Zahl an Scheiben unterschiedlichen Durchmessers konzentrisch auf einen von drei Stäben gesteckt ist und durch schrittweise Verschiebung auf einen der beiden anderen Stäbe platziert werden sollen. Abbildung 15.1 im gedruckten Buch illustriert eine Drei-Scheiben-Variante, bei der die Scheiben zu Beginn auf Stab 1 liegen und am Ende auf Stab 3 liegen sollen. Damit die Aufgabenstellung zu einem Knobelproblem wird, gelten folgende zwei Randbedingungen für das Verschieben der Scheiben. Erstens, es darf immer nur eine Scheibe bewegt werden. Zweitens, es darf nie eine größere auf einer kleineren Scheibe liegen. Mit diesen Vorgaben wird ein Problemraum definiert, dessen verschiedene Zustände in Abbildung 15.2 im gedruckten Buch veranschaulicht sind und der deutlich macht, dass aus der Grundkonfiguration mit drei Stäben an jeder Stelle dieses Problemraums genau zwei Zugmöglichkeiten bestehen, in Klammern, wenn man einmal die dritte Möglichkeit der Rücknahme des gerade gemachten Zuges ignoriert. Der Problemraum eignet sich hervorragend, um das individuelle Lösungsverhalten als Zugsequenz darzustellen. Im optimalen Fall wandert ein Problemlöser an der Außenkante entlang und benötigt dafür 2 hoch n-1 Züge, wobei n die Anzahl der Scheiben ist, im 3-Scheiben-Fall also 2 hoch 3 minus 1 gleich 7 Züge, im 4-Scheiben-Fall schon 2 hoch 4 minus 1 gleich 15, im 10-Scheiben-Fall 2 hoch 10 minus 1 gleich 1023 ununterbrochen korrekte Züge. Was macht die Attraktivität des Turm von Hanoi aus? Im Wesentlichen sind es die Einfachheit und Symmetrie, die den vollständigen Lösungsraum charakterisiert, sowie die einfache Skalierbarkeit der Anforderung, die je nach gewählter Scheibenzahl zwischen leicht und schwer variiert werden kann. Studienbox. Das Experiment von Williams und Noyce, in Klammern Vergleiche 2007, mit dem Turm von Hanoi. Als ein Beispiel für eine aktuelle Studie mit dem Turm von Hanoi sei die Arbeit von Williams und Noyce 2007 ausgewählt. Vor dem Hintergrund instruktionspsychologischer Überlegungen geht es ihnen um den Einfluss von Wissen auf das Problemlösen sowie um die Frage der in Anführungszeichen besten Repräsentation. Beide Faktoren haben sie in ihrem Experiment simultan variiert. 30 Studierende mit mindestens 12-stündiger Erfahrung hinsichtlich Theorie und Praxis des Turms von Hanoi wurden hinsichtlich Zugzahl und Lösungszeit verglichen mit 30 anderen Studierenden ohne jede Vorerfahrung mit diesem Problem. In beiden 30er-Gruppen wurde zudem noch unterschieden nach der Präsentationsweise des Problems. Je 10 Personen bekamen die Problemstellung A am Computer präsentiert, in Klammern Darbietungsart Computer, B konnte mit einem Holzmodell arbeiten, in Klammern Darbietungsart physisch, oder C hatten sich das Problem vorzustellen, in Klammern Darbietungsart mental. Die zentralen Ergebnisse des Experiments zeigt Tabelle 15.1 im gedruckten Buch. Wie die statistische Analyse zeigt, gibt es zwar signifikante Unterschiede bei den Zeiten, in Klammern, die mentale Bearbeitung dauert am längsten, Erfahrene brauchen weniger Zeit als Novizen. Für Novizen ist die physische Darbietung am günstigsten, für die Erfahrenen dagegen die Computerversion. Allerdings zeigen sich hinsichtlich der Zugzahlen überraschenderweise keinerlei signifikante Unterschiede, obwohl sie nach vorangehenden Studien erwartet worden waren. Wie in solchen Fällen üblich verweisen Williams und Noyce, in Klammern Vergleiche 2007, auf den oft gehörten Satz "Further research is needed" und machen deutlich, dass hier ein ungelöstes Problem für die Forschung bestehen bleibt. Und sie betonen, dass man demnächst zur Ergänzung und zum besseren Verständnis der objektiven Daten, in Klammern Zeit und Zugzahl, verbale Protokolle während der Bearbeitung erheben sollte. Abschnitt 15.3.2 Computersimulierte Probleme. Eine der Sternstunden der modernen Problemlösepsychologie war Dietrich Dörners Entdeckung, dass man Computersimulationen nicht nur zur Nachbildung und Modellierung kognitiver Prozesse nutzen konnte, sondern auch zur Erzeugung realistischer Simulationsumgebungen, mit denen Versuchspersonen steuernd umzugehen hatten. Mit der Verwendung computersimulierter Szenarien konnten erstmals 2 Faktoren genauer untersucht werden, die bei herkömmlichen Problemstellungen ausgespart bleiben: Vernetztheit und Dynamik. Die Vernetztheit einer Problemsituation ergibt sich im Wesentlichen daraus, dass es keine isoliert zu beeinflussenden Teile des Problemraums gibt, sondern eine Veränderung an einer Stelle des Systems Konsequenzen an den davon abhängigen Systemteilen nach sich zieht. So wird bei einem Auto mit Ottomotor etwa bei höherer Drehzahl mehr Benzin verbraucht, mehr Wärme produziert und mehr Abgas erzeugt, um nur ein paar Nebeneffekte des Haupteffekts Beschleunigung zu nennen. Die Dynamik einer Problemsituation betont die zeitliche Charakteristik. Im Unterschied zu einem statischen Problem, wie etwa einer Schachkonfiguration, kommt es bei einem dynamischen Problem auf den richtigen Zeitpunkt an, zu dem man in ein System eingreift, zum Beispiel wann und wie stark man beim Abbiegen mit dem Fahrrad den Lenker zur Seite bewegt. Beide genannten Charakteristika haben Konsequenzen für den Problemlöser. Die Vernetztheit zwingt dazu, kausale Modelle zu erstellen, um die Nebenwirkungen von Eingriffen angemessen vorhersagen zu können. Die Dynamik zwingt dazu, zeitliche Entwicklungsverläufe zu antizipieren und vorausschauend zu handeln. In gewisser Weise spiegeln die beiden genannten Punkte die 2 zentralen Arten von Systemanalyse. Die statische Systemanalyse, die an der Modellierung kausaler Abhängigkeitsverhältnisse interessiert ist, und die dynamische Systemanalyse, die sich mit den zeitlichen Verläufen von Systemparametern befasst. All diese Anforderungen, die mit herkömmlichen statischen Problemstellungen nicht realisierbar waren, konnten mittels computersimulierter Szenarien zum Gegenstand denkpsychologischer Forschung gemacht werden. Die Problemlöseforschung erhielt in gewisser Weise eine neue Drosophila geschenkt, die den Turm von Hanoi hinsichtlich der damit zu erzielenden Komplexität weit in den Schatten stellte. Zahlreiche computersimulierte Szenarien sind inzwischen in der psychologischen Forschung zum Einsatz gekommen. Ein Überblick über wichtige Szenarien und Befunde liefert Funke in Klammern Vergleiche 2003. Studienbox. Das Experiment von Blech und Funke in Klammern Vergleiche 2006 zum komplexen Problemlösen. Ein aktuelles Beispiel für eine Untersuchung mit einem komplexen, computersimulierten Szenario liefert die Arbeit von Blech und Funke in Klammern Vergleiche 2006. Bei solchen Szenarien wird der Wissenserwerb der teilnehmenden Testpersonen mithilfe von Kausaldiagrammen erfasst, die das vermutete Wirkgefüge der beteiligten Systemgrößen abbilden sollen. In der erwähnten Arbeit wurde untersucht, inwieweit diese zur Wissensdiagnostik herangezogenen Kausaldiagramme, also die aufgezeichneten Kausalgeflechte zwischen den beteiligten Systemvariablen, den Umgang mit dynamischen Systemen beeinflussen. Vermutet wurde, dass prozessbegleitende Kausaldiagrammanalyse einen hypothesentestenden Problemlösestil Sensu Klar und Dunbar, in Klammern Vergleiche 1988, unterstützen und intensivieren, weil diese Art von Diagnostik geradezu zum Explorieren der Kausalbeziehungen auffordert. Als beobachtbare Konsequenz dieser, in Klammern reaktiven Wissensdiagnostik, wurde ein erhöhter Erwerb von Strukturwissen und gesteigerte Leistungen im Steuern des Systems erwartet. 64 studentische Versuchspersonen bearbeiteten das Szenario Ökosystem über 5 Durchgänge. Das Szenario umfasst 3 exogene Variablen, in Klammern Gift, Schädlingsfresser, Dünger, und 3 endogene Variablen, in Klammern Käfer, Wasserverschmutzung, Blätter, die semantisch in einen ökologischen Kontext eingebunden sind. Lineare autoregressive Abhängigkeiten erster Ordnung bestehen zwischen den Variablen wie im Strukturdiagramm, in Klammern siehe dazu Abbildung 15.3 im gedruckten Buch, angegeben. Abhängig vom Grad der Vernetztheit variiert die Anzahl der Systemrelationen. 4 Teilprozesse, in Klammern einschließlich einer Eigendynamik, liegen unter der Bedingung geringer Vernetztheit vor. 6 Teilprozesse, in Klammern einschließlich einer Eigendynamik und einer Nebenwirkung, finden sich unter der Bedingung stärkerer Vernetztheit. Die Zustände exogener und endogener Variablen werden den Versuchspersonen als Zahlenwerte in tabellarischer Darstellung präsentiert, wobei der aktuelle und maximal 4 von insgesamt 7 Vorgängerzuständen simultan am Bildschirm sichtbar sind. Versuchspersonen nehmen Eingriffe im System per Tastatur oder Scrollbalken durch Eingabe ganzzahliger Werte der Inputvariablen vor. Personen, die nach jedem Durchgang prozessbegleitend ein Kausaldiagramm anfertigten, zeigten sich im abschließend erworbenen Strukturwissen Vergleichspersonen überlegen, die einen oberflächlichen Rekognitionstest, eine nicht szenariobezogene Aufgabe oder gar keine zusätzliche Aufgabe absolviert hatten. Dies spricht für einen Reaktivitätseffekt der eingesetzten Wissensdiagnostik. Allerdings benötigten kausal instruierte Personen weder mehr Zeit, noch explorierten sie das System geschickter. Auch im Steuern des Systems profitierten sie nicht von ihrem Wissensvorteil, sondern erbrachten Leistungen auf dem Niveau der Kontrollprobanden. Damit steht der Reaktivität der Kausaldiagrammdiagnostik ein diagnostischer Gewinn gegenüber, der den Einsatz dieser Form von Wissensdiagnostik rechtfertigt. Studienbox Ende. Methodisch bieten computersimulierte Szenarien die Möglichkeit, komplexe Anforderungen in unterschiedlicher Realitätsnähe zu gestalten. Dabei sind nicht nur strukturelle Aspekte eines Realitätsbereichs im Sinne kausaler Netzwerke betroffen, sondern, mindestens ebenso wichtig, temporale. Simulationen erlauben einen flexiblen Umgang mit Zeit, entweder im Sinne der Zeitlupe eine Verlangsamung realer Abläufe oder im Sinne des Zeitraffers eine Beschleunigung. Diese enorme Flexibilität macht Simulationen zu einem der wichtigsten Instrumente der modernen denkpsychologischen Forschung. Abschnitt 15.3.3 Blickbewegungsmessung. Blickbewegungsmessungen kommen als Methode der kognitiven Psychologie seit den 1970er Jahren häufiger zum Einsatz. Dabei bietet die Analyse von Blickbewegungen, den schnellen saccadischen Augenbewegungen einerseits und den Fixationen andererseits, gerade für die Problemlöseforschung eine direkte, prozessbegleitende und valide Erfassung des Problemlöseverhaltens. Bei der Verwendung von Blickbewegungen in diesem Kontext wird angenommen, dass sich aus Blickbewegungsmustern, in Klammern insbesondere aus Fixationsdauer, Fixationsort und Fixationsfrequenz, die einer kognitiven Aktivität zugrunde liegenden Verarbeitungsprozesse ableiten lassen. Vereinfacht dargestellt setzen sich Blickbewegungen aus sarkadischen Augenbewegungen und Fixationen zusammen. Sarkaden sind schnelle, in Klammern bis zu 500 Grad pro Sekunde, kurze, in Klammern 30 bis 50 Millisekunden, Bewegungen des Augapfels, die dazu dienen, den zentralen Bereich der Fovea auf die Sehziele auszurichten. Üblicherweise wird davon ausgegangen, dass die erste Sarkade, in Klammern die sogenannte Primärsarkade, etwa 100 bis 200 Millisekunden nach Darbietung eines Reizes ausgeführt wird, in Klammern sogenannte Sarkadenlatenz. Gelegentlich findet man auch kürzere Latenzen von 60 bis 80 Millisekunden Dauer, in Klammern Expresssarkaden. Während einer ca. 250 bis 300 Millisekunden dauernden Fixation befindet sich das Auge in Ruhe und es wird angenommen, dass in dieser Zeit ein großer Teil der visuellen Informationsverarbeitung stattfindet. In einer Reihe von Gebieten der allgemeinen Psychologie, vor allem in den verschiedenen Bereichen der Wahrnehmungspsychologie, kommen Blickbewegungsmessungen häufig, wenn auch nicht standardmäßig, zum Einsatz. Immer noch werden auch Reaktions- und Entscheidungszeitmessungen durchgeführt. Dabei können Blickbewegungsmessungen interessante Hinweise auf visuelle und kognitive Informationsverarbeitungsprozesse, Gedächtnisprozesse sowie Lern- und Wissenserwerbsprozesse liefern. Studienbox. Das Experiment von Putz-Osterloh, in Klammern Vergleiche 1981, zu Blickbewegungen beim Problemlösen. Ein Beispiel für den Einsatz von Blickbewegungsmessungen zur Erforschung des Problemlösens liefert die Arbeit von Putz-Osterloh, in Klammern Vergleiche 1981. Dort wird eine Dekomposition des kognitiven Prozesses beim Problemlösen im Zusammenhang mit der mentalen Rotation von Würfeln unternommen. Es konnten drei Phasen des Problemlösens identifiziert werden, die klare physiologische Korrelate in Form von Augenbewegungen aufweisen. Aus den Blickmustern ergeben sich die Phasen A, Suche, B, Rotation, sowie C, Vergleich und Bestätigung. Die Augenbewegungen in diesen drei Phasen sind relativ eindeutig interpretierbar und unterscheiden sich stark. In der Suchphase schauten die Versuchspersonen nach einem Segment der beiden Objekte, welches auf beiden Objekten vorhanden ist, das heißt korrespondiert. In der Rotationsphase erfolgen Augenbewegungen, die zwischen diesen beiden korrespondierenden Segmenten hin und her wandern, wobei diese deckungsgleich rotiert werden und wobei 50 Grad Unterschied in der Ausgangslage der vorgegebenen Würfel eine weitere Doppelaugenbewegung erforderte. Offenbar hielten die Versuchspersonen jeweils nach 50 Grad Drehung kurz inne, um das Resultat zu prüfen. In der Bestätigungsphase wurde auf die anderen Segmente des Objektes geblickt. Eine Überprüfung, ob auch die anderen Segmente durch die vorgenommene Rotation in die richtige Position kommen. Diese Ergebnisse sind sehr eindrucksvoll und zeigen, dass sich kognitive Prozesse durchaus in Blickmustern des Auges abbilden. Zugleich können pupillometrische Daten einer genaueren Untersuchung unterzogen werden, da hierin interessante Messmöglichkeiten für den Cognitive Load bestehen dürften. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich aus dem Pupillendurchmesser, in Klammern als differenzialpsychologischem Maß, Rückschlüsse auf die Arbeitsgedächtnisbelastung, die Konzentration und andere emotionale und motivationale Komponenten ziehen lassen. Um solche Belastungsindikatoren aus der Pupillometrie empirisch zu validieren, sind Lautdenkstudien und Befragungen denkbare Instrumente. Abschnitt 15.4. Physiologienahe Daten, bildgebende Verfahren. Dem Gehirn bei der Arbeit zu sehen. Solche Aussagen, die im Zusammenhang mit bildgebenden Verfahren des Gehirns zu lesen sind, legen nahe, dass es verschiedene Zugänge gibt, mit denen Denken und Problemlösen physiologienah untersucht werden können. Die bildgebenden Verfahren des Gehirns stellen einen interessanten Zugang dar, der im Zuge der technischen Entwicklungen erheblich an Bedeutung gewonnen hat. Bildgebende Verfahren, in Klammern Brain Imaging, lassen sich in strukturelle und funktionelle Methoden unterteilen. Für die Untersuchung des Problemlösens sind vor allem funktionelle Verfahren von Bedeutung. Zu den funktionellen Methoden gehört die Positronenemissionstomographie in Klammern PET und die funktionelle Magnetresonanztomographie in Klammern fMRT. Ziel beider Verfahren ist es, gemessene Änderungen der funktionellen, in Klammern und damit neuronalen Aktivierung des Gehirns, PET zum Beispiel Glukosemetabolismusrate, FMRT, zum Beispiel Sauerstoffgehalt des Blutes, sogenannter Blood Oxygen Level Dependent oder Bolt-Antwort, bestimmten mentalen Vorgängen zuordnen zu können. Bei der FMRT wird angenommen, dass die Zunahme der neuronalen Aktivierung zu einer Zunahme des Sauerstoffbedarfs führt. Dieser Sauerstoffbedarf wird durch die Erhöhung der Zufuhr sauerstoffreichen Bluts gedeckt bzw. überkompensiert, in Klammern sogenannte neurovaskuläre Kopplung. Die kompensatorische Anflutung einer Region mit oxygenisiertem Hämoglobin führt zu einer Homogenisierung des Magnetfeldes, das durch die Gabe eines elektromagnetischen Impulses, in Klammern derzeit üblich ca. 1,5 bis 7 Tesla, im Kopf erzeugt wird. Wenn die elektromagnetische Einstrahlung abgeschaltet wird, wird Energie in Form elektromagnetischer Strahlung abgegeben. Die Stärke, in Klammern Amplitude, des abgegebenen Signals hängt unmittelbar mit der Protonendichte an diesem Ort, in Klammern und somit mit der Menge an oxygenisiertem Hämoglobin zusammen. Mittels der Fourier-Analyse kann dann die örtliche Protonendichte kodiert werden. Die FMRT stellt ein räumlich besonders hochauflösendes Verfahren dar. Daneben können auch schnelle Veränderungen der neuronalen Aktivität sichtbar gemacht werden. Die inzwischen zahlreich vorliegenden Studien, insbesondere zu PET und FMRT, zeigen, dass es sich hier um ein schnell expandierendes Forschungsfeld handelt. Gleichwohl sind Untersuchungen zu denkpsychologischen Fragestellungen noch selten. Einen Überblick über die verschiedenen Verfahren findet man bei Jenke in Klammern Vergleiche 2005. Allerdings unterliegen die Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren strengen Anforderungen. Exkurs: Anforderungen an Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren. Studien mit bildgebenden Verfahren fordern ein Höchstmaß an Kontrolle über die Stimulussituation und lassen daher relativ wenig Spielraum, was die Auswahl komplexer und dynamischer Stimuli anbelangt. Um zu validen und reliablen Ergebnissen zu kommen, müssen Studien mit bildgebenden Verfahren einer Reihe von Anforderungen genügen, die hier nur kurz skizziert werden sollen. Es muss sichergestellt werden, dass die beobachtete neurophysiologische Veränderung tatsächlich auf den Stimulus zurückgeführt werden kann. Dazu ist der Vergleich der Daten mit einer Baseline, in Klammern Messung vor Darbietung des Stimulus, nötig. Bei kognitiven Aufgaben stellt die Aufgabenschwierigkeit in diesem Kontext ein besonderes Problem dar. Ist die Aufgabe zu leicht, kommt es möglicherweise zu keiner Veränderung. Ist die Aufgabe hingegen zu schwer, ist nicht festzustellen, ob die physiologische Veränderung auf den Inhalt der Aufgabe oder auf Nebenwirkungen der Aufgabenschwierigkeit, in Klammern zum Beispiel Frustration, erhöhte Aufmerksamkeit, Fehlermonitoring, zurückgeht. Für den interindividuellen Vergleich wird die Ähnlichkeit in der funktionellen Anatomie zwischen den Versuchspersonen vorausgesetzt. Die individuelle Variabilität ist hier aber häufig sehr hoch. Es ist ein Vergleich zwischen einer Experimental- und einer Kontrollgruppe notwendig, wobei sich die Kontrollbedingung nur in der relativen Hirnregion von der Experimentalbedingung unterscheiden sollte. Diese Anforderung ist praktisch nicht haltbar. Aufgrund der Dauer der Bolt-Antwort, in Klammern einige Sekunden, ist man in der Auswahl der Aufgaben eingeschränkt. Die Bolt-Antwort ist zudem altersabhängig. Mit zunehmendem Lebensalter sinkt das Signal-Rauschen-Verhältnis. Schließlich sind die für den Probanden auftretenden Unannehmlichkeiten, in Klammern FMRT, Lärm, enge, unbequeme Lage zu erwähnen, die nicht zuletzt auch die Qualität der Daten beeinflussen können, weshalb ein Vergleich der vom Probanden erzielten Ergebnisse mit denen einer Kontrollgruppe, welche die entsprechende Aufgabe außerhalb des Scanners absolviert hat, nötig. Besonders bei Untersuchungen mittels FMRT fallen ca. 5 bis 10% der Stichprobe durch Probleme wie Klaustrophobie weg. Zudem gibt es eine Reihe von Artefakten, in Klammern durch Bewegung, Atmung, Blutgefäße, die entweder zu Datenverlust führen können oder eine anschließende Filterung der Daten notwendig machen. Zu guter Letzt sind die großen Datenmengen zu nennen, die eine simple Anwendung bildgebender Verfahren ohne konkrete Hypothese nicht rechtfertigen. Kritisch ist zu bemerken, dass in vielen bisherigen Studien ein ausschließlicher Fokus auf der Lokalisation kognitiver Funktionen liegt. Erforderlich wäre dagegen die Kombination verschiedener Verfahren zur Untersuchung dynamischer Aspekte von kognitiven Prozessen. Bildgebende Verfahren stellen immer noch ein großes, teilweise noch unausgeschöpftes Potenzial dar. Neuere Anwendungen, zum Beispiel die Möglichkeit, während einer Messung online Feedback über die Aktivierung an den Probanden zurückzumelden, oder die Kombination von EEG- und FMRT-Untersuchungen bieten interessante Möglichkeiten für kognitionspsychologische Studien.